Herzlich willkommen an Bord von Terminal Velocity Airlines Flug 180. Wir bitten Sie, alle persönlichen Gegenstände und Ihre Hoffnung sicher zu verstauen. Unser heutiges Ziel ist theoretisch ein Planet, welcher genau entscheidet sich, sobald wir den nächsten Laserbeschuss überstanden haben. Bitte stellen Sie Ihre Sitzlehne aufrecht und klappen Sie Ihre Tische ein. Sollte Ihnen aufgrund des Flugstils und oder des Podcasts übel werden, befinden sich Beutel im Netz vor Ihnen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Danke, dass Sie mit Terminal Velocity Airlines reisen. Wir wissen Ihre Unvernünftigkeit zu schätzen.
Grüß euch die Madeln, servus die Burm, zu Episode 149 von Pixelbeschallung, dem Retro-Gaming-Podcast, der enger als die Tunnel im Todesstern sind. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Wurscht. Wir erreichen nicht nur Lichtgeschwindigkeit und auch nicht nur wahnsinnige Geschwindigkeit. Nein, es geht um die Endgeschwindigkeit in Terminal Velocity. Terminal Velocity ist ein Action-Flugshooter aus dem Jahr 1995, entwickelt von Terminal Reality. Die kann man kennen. Von Monster Truck Madness zum Beispiel oder Fury 3 oder Hellbender. Gepublished von 3D Realms, dem Label von Apogee, mit dem sie 3D-Spiele veröffentlicht haben. Duke Nukem zum Beispiel, Shadow Warrior oder Prey. Tom Hall war verantwortlich, der id Software Tom Hall, der nicht mehr bei id Software wegen kreativer Differenzen war. Designer und Programmierer war Mark Randall, der die Engine vom Microsoft Flight Simulator programmiert hat. Rausgekommen ist Terminal Velocity für MS-DOS, Windows 95 und macOS. Und man konnte es sogar im Multiplayer spielen. The Story So Far. Die Erde als Vertreterin des Sonnensystems führt einen Rat namens Allianz der raumfahrenden außerirdischen Rassen. Ein Vertrag wurde von allen Mitgliedssystemen unterzeichnet, um friedliches Verhalten zwischen den Spezies sicherzustellen. Um die Mitglieder vor äußeren Angriffen zu schützen, hat das Sonnensystem Perimeterverteidigungscomputer auf den bewohnten Planeten jedes Systems installiert. Diese PDCs sind über das Tachyonet miteinander verbunden, sodass ihre Verteidigungsstrategien koordiniert durchgeführt werden können. 70 Jahre herrschte Frieden. Am 2. September 2704 fielen plötzlich Flotten aus allen anderen Mitgliedssystemen wie Heuschrecken über die Erde her. Sie zerstörten wichtige Anlagen und legten 11 große Städte in Schutt und Asche, töteten Millionen von Menschen und zwangen die Erde in die Knie. Du bist ein Pilot der Ares-Staffel und fliegst eines der schnellsten und gefährlichsten Fluggeräte, die je gebaut wurden. Derzeit sitzt du im TU-202, einem Jäger, den nur wenige beherrschen können. Da das vorige Modell der TU-101 mehr tote Piloten gefordert hat als jedes andere Fluggerät der Geschichte, kann man dich wohl als Glückspiloten bezeichnen. Die Überreste der Verteidigungsstreitkräfte des Sonnensystems haben eine kleine Flotte zusammengestellt, um die Angriffe zu untersuchen und die Quelle jedes außerirdischen Ansturms zu zerstören. Sobald deine Flotte das erste System erreicht, stellst du fest, dass die Perimeterverteidigungscomputer selbst die Flotten zusammengestellt und die Erde angegriffen haben. Etwas kontrolliert die PDCs. Du musst herausfinden, wer dahinter steckt und es mit äußerster Entschlossenheit ausschalten. Viel Glück, Pilot! Du bist unterlegen an Feuerkraft, an Anzahl und sitzt in einem fliegenden Sarg. Aber denk daran, wie gut sich das anhören wird. Hat die bekannte Galaxie gerettet auf deinem Lebenslauf.
Aber bevor wir in die Zukunft kommen, ein Schritt in die Vergangenheit.
Schlagen wir die Zeitung auf, November 1995.
4. November 1995, beim Verlassen einer Friedenskundgebung in Tel Aviv, wird der israelische Regierungschef Yitzhak Rabin von einem rechtsradikalen jüdischen Studenten ermordet. Rabin nimmt am Abend an einer großen Friedenskundgebung auf dem Platz der Könige Israels in Tel Aviv teil. Die Veranstaltung selbst steht unter dem Motto »Ja zum Frieden, nein zur Gewalt«. Yigal Amir, ein israelischer Jurastudent rechtsextremer religiös-fanatischer Überzeugung, passt im Moment ab, als der Premierminister die Bühne verlässt und zu seinem Auto geleitet wird und schießt auf ihn. Rabin stirbt kurz darauf im Ichilov Hospital. 22.11.1995. Eine offenbar geistig verwirrte Frau unternimmt in Magdeburg einen Anschlag auf das Auto des Innenministers von Sachsen-Anhalt, Manfred Püchl. Der von ihr geworfene Molotow-Cocktail prallt am gepanzerten Dienstwagen Püchls ab. Aktuelles. Ich sammle Spielevorschläge für nächstes Jahr. Ich denke, so eine längerfristige Planung, was die Spiele angeht, das könnte möglicherweise ein bisschen arbeitserleichternd sein. Zumindest macht es die Planung leichter, weil im Moment entscheide ich meistens so 1-2 Episoden vorher, welches Spiel ich denn dran nehme. Manchmal sogar erst, wenn ich fast das komplette Skript fertig habe, bis aufs Rätsel, und ich mir dann denke, ja, bevor ich das Rätsel schreibe, sollte ich mich mal entscheiden, was ist denn das nächste Spiel? Also, wenn ihr Wünsche habt, schreibt mir das per E-Mail pixelpoldi@pixelbeschallung.at oder auf Discord oder Instagram, wie auch immer. Schreibt mir einfach, was ihr hören wollt. Ich mache eine Liste und werde mir dann ein paar Spiele rauspicken, weil 2026 geht ja weiter. Chartstürmer auf Nummer 1 der deutschen Singlecharts war im November Coolio mit Gangsters Paradise. Und bei dem Album Charts war Simply Red mit dem Album Live. Und ins Kino ist natürlich auch was gekommen, nämlich am 23. November 1995 ein Thriller mit Morgan Freeman und Brad Pitt. Nicht 6, sondern 7.
6-7, ha?
Aber bevor ihr nachschaut, was in der Box ist, ab zum Pixel Royal. Pixel Royal, übrigens, bevor ich zum Pixel Royal komme, noch einmal kurz zum Kinostart. 23. November 1995, das heißt 7, ist 30 Jahre alt geworden mit diesem Monat. Wenn ihr euch jetzt alt vorkommt, bitte gerne. Lesen wir aber jetzt auf. Es war einst auf dem Bildschirm schnell. Um 95 blitzt es grell, also 1995. Mit Laser, Schild und auch Raketen, da hilft den Feinden selbst kein Beten. Man schießt also mit Lasern und mit Raketen herum. Von jenen, die einst Keen gemacht, Commander Keen, ward auch der Laser angefacht. Sie bauten Welten voll Maschinen, übrig bleibt keiner von ihnen. Es gibt also viele Maschinen abzuschießen. Und ja, ich weiß, da hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Von jenen, die einst Keen gemacht, stimmt nämlich nicht ganz. Es ist nämlich nicht der Entwickler gleich, sondern der Publisher. Sorry, ich bitte untertänigst um Verzeihung. Fehler passieren leider, aber wer frei von Schuld ist, werfe den ersten Stein. Oh, wer war denn das? Jesus, du Wabbler! Man fliege tief, so nah am Land, dass Erde glüht in deiner Hand. Man fliegt also oberirdisch. Spoiler, nicht nur, aber die meiste Zeit. Kein Schiff, kein Turm, kein Feind bleibt stehen, wenn deine Laser niedergehen. Durch Tunnel flieg, sehr eng und rund, wie Todessterne tief im Grund. Es gibt also todessternartige enge Tunnel. Ein falscher Schwung, ein kleiner Stoß und schon ist der Schaden groß. Naja, und die Formel am Ende, also im letzten Absatz. Die Wurzel aus 2mg, gebrochen durch Rho mal A mal CD, ist eine mathematische Formel zur Berechnung der Endgeschwindigkeit, also die höchste Geschwindigkeit, die ein Gegenstand im freien Fall erreichen kann, nennt sich auch in englischer Sprache Terminal Velocity. Die Endgeschwindigkeit eines Commodore 64 beträgt übrigens, wenn er der Länge nach runterfällt, 87 km/h. Und wenn sich jetzt wer von euch denkt, wer soll denn das wissen? Dem sei gesagt, Es gab Hörer, ja Mehrzahl, die das Rätsel aufgrund der Formel gelöst haben. Aha, hätte ich nicht gedacht, ganz ehrlich. War diesmal nicht einfach, ich gebe es zu, aber es haben trotzdem viele gewusst. Nämlich Heimpfer, Dennis, Dr. Terra, Palacio, Tobias, Turrican, Rookistar und Fiete, Martin Gantel, Jensen, Manbuli B, Major Dexter, Bioforge, das Zwergmonster, Trafforeiner, Pixel Power, Gimpy und der Lemminger. Sollte ich dich jetzt vergessen haben aufzuzählen, bitte Entschuldigung, einfach kurz melden und ich stelle das dann in der nächsten Episode richtig. Special Thanks, apropos Richtigstellung und Schande, dass ich das bis jetzt vergessen habe. Special Thanks an den Gentleman, der war nämlich so nett und hat mir zwei Module für den Atari 2600 vermacht. Auch diesmal gibt es ein Rätsel. Schickt bitte Lösung per E-Mail oder als Direct Message bei Discord oder Instagram. Wenn ihr zumindest ein Rätsel löst, kriegt ihr einen Job an Bord, den ihr euch aussuchen könnt. Sofern er nicht schon vergeben ist, welche Jobs schon vergeben sind, findet ihr auf www.pixelbeschallung.at unter Highscores 2025 oder auf dem Discord. Oder ihr geht einfach in die Shownotes, da gibt es einen Link dazu. Ihr kriegt auch drei virtuelle Sammelkarten und einen Punkt. Die drei virtuellen Sammelkarten, die vorhin genannten sich verdient haben, waren der Eurocorp Agent, der Überzeugstrahler und die Leonardo Device, weil letztes Mal war ja Syndicate dran. Sorry übrigens an alle, die mich über YouTube hören, sehen, gut, sehen gibt es nicht viel, sagen wir hören. Da hat es irgendwie ein kleines Problem gegeben und der Feed hat sich nicht aktualisiert. Da war jetzt ganz schön wenig Zeit zum Rätseln. Ich weiß, aber jetzt sollte wieder alles funktionieren. Terminal Velocity, wenn Tom Hall und Mark Randall ein Kind bekommen, also ehemalig id Software und ehemalig Flight Simulator, kommt Terminal Velocity dabei raus. Von der Beschreibung, die ich gegeben habe, leicht zu verwechseln mit Descent. Es gibt aber schon gravierende Unterschiede. Nachdem er das grob aufgelöste Render-Intro, das nur eine Mutter lieben kann, genossen haben, wählen wir eine von drei Episoden und geben Namen plus Spitznamen von uns ein. 8 Planeten, ein Asteroid und ein todessternartiger Supercomputer müssen gesäubert werden und es gibt einen doomartigen Horror-Bonusplaneten. Wir packen also unsere 7 Sachen und fliegen los. Terminal Velocity ist insgesamt recht einfach aufgebaut. Man könnte ja Bedenken haben, weil ja Mark Randall vorher nur bekannt war wegen seiner Arbeit am Flight Simulator. Terminal Velocity ist aber bei weitem nicht so kompliziert zu bedienen, ganz im Gegenteil. Also, erst einmal eine von drei Episoden wählen, kennen wir aus Wolfenstein, Doom und so weiter. Und dann eben benennen. Ein kleines Missionsbriefing, bei dem ich mich jedes Mal frage, ob das überhaupt irgendwer liest. Und ab in den Gleiter. Die Missionsbriefing, die sind nämlich sowas von komplett wurscht. Also so wirklich unglaublich egal. Weil einfach alles, was sich irgendwie bewegt, in Elektroschrott verwandeln. Und wenn es sich nicht bewegt und auf uns schießt, auch abschießen. Da kann man nicht wirklich was falsch machen. Wenn der Planet dann mit den Einzelteilen der Gegner übersät ist, gilt er offiziell als gesäubert. Ist zwar nachher saudreckig wegen dem ganzen Schrott, aber das ist ja wurscht. Hauptsache die Mission ist beendet. Sie wollen dem Alltag entfliehen? Stress, Lärm, permanente Bedrohung durch feindliche Jäger? Dann buchen Sie doch eine Reise nach Zalrix 9. Zalrix 9, der einzige Planet in diesem Quadranten, der offiziell mit dem Gütesiegel völlig unbewohnbar, aber landschaftlich top ausgezeichnet wurde. Erleben Sie kraterverzierte Landschaften, von denen man sagt, sie seien vom Krieg selbst handgefertigt. Greift Ihr Atemfilter rechtzeitig, riechen Sie den würzigen Duft der einheimischen Flora und stapfen durch kniehohen, von Lasereinschlägen wohlgeformten Metallschrott. Und verpassen Sie nicht das Naturphänomen des Jahrtausends, den Hyperfall Canyon, ein kilometerlanger Schacht, in dem die Schwerkraft so wild schwankt, dass wir offiziell die höchste Endgeschwindigkeit pro Tourist im Sektor messen. Für Mutige bieten wir sogar das Premium-Paket an. Freefall and Chill, 30 Sekunden freier Fall und wenn Sie unten ankommen, bekommen Sie einen Gutschein fürs Gasthaus zum sanften Aufprall. Und keine Sorge, unsere Reiseführer sind bestens ausgebildet und verständigen im Bedarfsfall Ihre nächsten Angehörigen. Buchen Sie jetzt Zahlrix 9, wo das Fallen ein Erlebnis ist. Es ist wirklich so, Terminal Velocity bietet missionstechnisch so viel Abwechslung wie ein Testbild. Ich will nicht unfair sein, die Sachen, die man abschießen muss, die schauen von Planet zu Planet anders aus, aber das Missionsziel ist immer gleich. Einfach alles in Schutt und Asche liegen. Oder zumindest die Sachen, die man abschießen muss, um die Mission zu schaffen. Was Terminal Velocity von Descent unterscheidet? Erst einmal fliegen wir größtenteils über der Erde und wir können nicht stehen bleiben. Ich weiß, es ist irgendwie logisch, wir fliegen ja in Jet, aber bei Descent war es ja möglich. Kurz zur Steuerung, weil dies relativ schnell erklärt. Wir können nach links lenken, nach rechts lenken, die Nase nach unten drücken und höher fliegen, also in die Nase hochziehen. Beschleunigen und bremsen ist auch möglich und rotieren können wir auch für den Fall, dass der Jet am Kopf steht. Das kann schon mal passieren beim Richtungswechsel zum Beispiel, wenn man den über einen halben Looping macht und keine Sorge. Strömungsabriss gibt's keinen, auch wenn man relativ langsam unterwegs ist. Es gibt natürlich eine Grenze, wie hoch man fliegen kann. Man könnte sich jetzt denken, ich bin ja nicht blöd, es sind ja alles Bodenziele, außer die Flugzeuge. Ich fliege einfach ganz hoch und im Sturzflug runter ist ja super easy. Aber da war Terminal Reality nicht dumm. Es gibt eine Wolkendecke und wenn man über diese Wolkendecke fliegt und nach unten sieht, sieht man die Wolkendecke. Also so durchschießen kann man sich da nicht. Oh Gott, ich habe gerade schießen gesagt. Man kann sie nicht durchschummeln. Wo ist der Stein, der mich vorhin getroffen hat? Ah. Nachbrenner gibt es übrigens auch, um die Flugzeit abzukürzen oder um zu fliehen, weil vielleicht gerade ein Schwarm Flugzeuge uns am Arsch hängt. Wir fliegen also über hügelige Landschaften und genießen die grob pixeligen Texturen, wobei das für 1995 schon recht okay war. Hier und da gibt es ein Bäumchen, ein Panzerchen und ein Mächen. Die müssen alle beseitigt werden, bis auf die Bäume, die können ruhig stehen bleiben. Die Panzer und die Mechs, meine ich, gibt Punkte und ein Teil weniger, das auf uns schießt. Wichtiger sind aber die Gebäude und die Sattschüsseln. Das sind nämlich die Dinge, die wir vernichten müssen, um die Mission zu beenden, müssen aber nicht blind gesucht werden. Oben am Bildschirm ist ein riesengroßer Pfeil, der zum nächsten Ziel zeigt. Und es wird sogar angezeigt, wie weit das Ziel noch entfernt ist. Prominent mitten im Radar platziert, kann man nicht übersehen. Neben anderen lustigen bunten Punkten, die Gegner zeigen oder Power-Ups oder Tunnel und so weiter. Power-Ups werden von Gegnern fallen lassen oder sind in Bunkern versteckt. Neben Unverwundbarkeit, Unsichtbarkeit, Nachbrenner und Schildaufladung in lustigen Energiebällen gibt's Waffen. Blöderweise nichts Atemberaubendes. Drei unterschiedliche Laser, drei unterschiedliche Raketen und eine Smartbomb. Nett fühlen sich aber die Dogfights an, also die Flugduelle, weil die Bösen, die sind auch in der Luft lästig. Schön ausweichen und aufs Radar schauen. Diese Duelle, die fühlen sich übrigens nicht nett an, weil sie so unglaublich anspruchsvoll und realistisch sind. Nein, sondern weil sie arcadig sind. Weil wirklich intelligent sind die Gegner nicht. Ich würde sogar sagen, die sind ganz einfach brunsteppert. Wirklich, also wenn man vom Gegner zerlegt wird, war es entweder Unachtsamkeit oder es waren zu viele auf einmal. Die Bosse, die sind leider auch nicht wirklich intelligenter. 3 Episoden, a 3 Planeten ergeben 9 Bosse. Die meisten sind stationäre Maschinen, die einfach auf uns schießen, in Bewegung bleiben und das war's. In einem Fall ist ein Turm der AT-ATs kackt, einmal ist es ein Flugzeug, aber sonst sind es eben stationäre Maschinen, wobei Maschinen irgendwie, ja, ist fast zu viel gesagt. Ich weiß nicht, was die Designer geraucht oder gesoffen haben oder ist ihnen nach Boss Nummer 1 nichts mehr eingefallen, ich weiß es nicht. Nachdem er nämlich das große, ich habe keine Ahnung, was das ist, Maschinengebilde zerstört haben, ist der nächste Boss sowas wie ein sphärartiger Ball oder ein Würfel. Oder ein Würfel in einem Rahmen mit comicartigen Bildern drauf. Aber wurscht, Abwechslung bringt's trotzdem. Ja, ich weiß, ich habe zuerst gesagt Testbild und jetzt sage ich Abwechslung. Und missionstechnisch ist es wirklich auch so. Wir haben missionstechnisch nicht wirklich eine Abwechslung. Aber das Gegnerdesign, das variiert. Und die Umgebung, die schaut von Planet zu Planet anders aus. Und auch die Star Wars Todesstern-Gedenktunnel. Und Tunnel gibt's auf dem Planeten einige. Es gibt kleine Tunnel, enge Tunnel, runde Tunnel, Tunnel, die enger als ein Flashlight sind. Das hat übrigens eine Endgeschwindigkeit von 132 km/h. Und ovale Tunnel, in denen befindet sich neben Gegnern und Wäldern. In denen befinden sich neben Gegnern und Wäldern. In denen befinden sich neben Gegnern und Wänden, denen man tunlichst ausweichen sollte, also den Wänden, den Gegnern nicht, die sind auch eigentlich nur Kanonenfutter, die kann man nicht verfehlen in diesen engen Tunnel, eine Menge Power-Ups und manchmal ist in einem Tunnel auch ein Endgegner. Die Endgegner in den Tunnel, also im Tunnel ist dann nicht der Endgegner, sondern der Tunnel führt zu einem Raum und da drin ist der Endgegner. Diese Endgegner, die sind so eine Sache für sich. Sie sind nicht sonderlich schwer, wenn man Geduld hat. Das ist ein Problem, das ich habe. Ich habe nämlich keine Geduld. Müsst ihr euch das so vorstellen, das ist ein Raum. Man kann in diesen Raum herumfliegen und in der Mitte des Raumes ist dieser Boss, der pausenlos auf uns schießt. Am Rand sind kleine Kästchen mit einem roten Punkt. Das sind Schildgeneratoren. Diese Kästchen muss man erst abschießen. Man da also ein paar Runden um den Raum und schießt diese Boxen ab. Und dann muss man den Boss abschießen. Jetzt ist der Raum nicht der größte. Da kann so ein Bosskampf schon ein bisschen mühsam sein, weil man sich ja zum Boss drehen muss. Man kann aber nicht stehen bleiben. Das heißt, man fliegt immer auf den Boss zu, der aber auch auf uns schießt. Strafen kann man auch nicht. Man dreht sich also zum Boss, gibt ein paar Schüsse ab, dreht wieder ab, fliegt wieder auf die andere Seite, an den Rand des Raumes, dreht wieder um und so weiter. Es ist ein bisschen meh. Oder man scheißt einfach drauf und fliegt einfach auf den Boss zu oder durch den Boss durch. Und erst wenn die Schilder etwas zu gering sind, fährt man die sichere Strategie. Aber die anderen Bosse, da kann man schon etwas weiter fliegen, die sind dann schon okay. Ein Techtelmechtel mit der Wand oder dem Boden oder einem Laser ist jetzt nicht akute Lebensvernichtung, davon hat man übrigens nur ein einziges, sondern das Schild wird in Mitleidenschaft gezogen. Erst wenn das Schild weg ist, löst sich unser Fluggerät in seine Bestandteile auf, aber zumindest kann man jederzeit speichern, also halb so schlimm. Apropos Techtelmechtel, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, der Captain der Pixelbeschallung, des Raumschiffs Pixelbeschallung, der TCS Pixelbeschallung, der ist hier jetzt in der Zukunft, aber nicht in der Zukunft, in die er gehört, sondern in irgendeiner dystopischen Zukunft und das auch noch alleine, ohne Raumschiff, warum auch immer. Aber ich glaube, da gibt es Neuigkeiten. Alter, wo bin ich denn da gelandet? Alles ist verfallen, alles ist dreckig. Berlin dürfte es nicht sein, es ist irgendwo in der Zukunft. Keine Crew, kein Hallo? Schiff.
Captain!
Die Stimmen? Kenne ich, das kann ja nicht. Tobias! Dennis! Da drüben bin ich!
Tobias! Dennis!
Endlich haben wir dich gefunden. Wir sind jetzt schon seit 2 Episoden umher, ohne überhaupt erwähnt zu werden, wohlgemerkt.
Captain, ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass du da bist.
Oh, habt ihr mich vermisst?
Ja, schon. Aber, um ehrlich zu sein, hauptsächlich, weil die Bordtoilette verstopft ist und der Raum mit dem Pömpel nur mit deiner Face-ID aufgeht.
Der Lemminger hat's auch schon mit einer Polymaske versucht.
Oh, na gut, aber in gewisser Weise kann man sagen, ihr habt mich vermisst.
Wenn du das so nennen willst.
Sagt's einmal, wie seid ihr eigentlich daherkommen? Und vor allem nicht nur daher, wo ich jetzt bin, sondern auch noch in die richtige Zeit?
Das wissen wir auch nicht so genau, Sir. Zack, und wir waren da. Das scheint mir so ein klassisches Plothole zu sein, weil der Autor schlampig gearbeitet hat.
Kommt, Leute, ab zur Pitzelbeschallung. Der Einspieler dauert schon zu lange.
Gut, haben wir das auch geklärt. Die Crew und der Captain sind wieder vereint. Die selber wissen zwar nicht, wie es passiert ist, aber ich kann euch ja kurz eine Erklärung abgeben. Das ist ein bisschen kompliziert und ich hoffe, mir passieren dann nicht wieder so Schnittfehler wie beim letzten Mal. Also, passt einmal auf, es war so. Der Captain war dann in der Zukunft und das Raumschiff, das ist im gleichen Augenblick. Eines noch, die Musik. Den Soundtrack, den finde ich gut. Der erinnert mich zwar irgendwie an die Musik am Amiga, wahrscheinlich wegen der Audioqualität, aber ich mag's. Die Musik war auch der Hauptgrund, warum ich heute Terminal Velocity besprechen wollte, weil ich mich an diese Musik erinnern konnte und an die Action und wie das zusammenpasst. Zur Musik selbst gibt's zwar auch nicht viel zu sagen, aber das teils düstere, teils elektronische, was zwar überhaupt nicht meine Musik ist, die würde ich mir nie in irgendeiner Playlist anhören, weil nicht mein Genre. Aber diese Musik, die passt super zum actionreichen Spielgeschehen und hebt diesen Coolness-Faktor. Terminal Velocity ist nämlich alles andere als eine Simulation. Es ist wirklich ein Actionspiel. Rein theoretisch könnte man nämlich das komplette Spiel mit 5 Tasten und 4 davon sind die Cursor-Tasten spielen. Sofern man auf den Luxus wie Waffe wechseln, Karte einblenden oder Schiff gerade richten und Afterburner verzichten will. Wobei ich trotzdem eher empfehle, zur Maus zu greifen. Der Genauigkeit beim Schießen wegen. Linke Maustaste schießen, rechter Afterburner. Perfekt. Apropos Genauigkeit. Da gibt's wem, der hat's beim letzten Mal nicht so ganz genau genommen bei der Recherche zum Rätsel. Gell, Pierre?
Bonjour, bonjour. Ja, diesmal habe ich besser aufgepasst. Ich schieb's einfach auf mein Alter. Hört gut zu. In einer Welt, die schnell und wild, schreit Crystal Eyes ins Mikro wild. An ihrer Seite gibt im Nu Lyle seinen Senf dazu. 10 Maschinen blitzen fein, lasst George Jetson vor Neid schreien. Die Strecken kurvig, eng und frech, wer zögert, landet schnell im Pech. Nur fliegen wäre fast zu fad, verhinder das und darum lad auf dein Vehikel ein paar Waffen und lass die Zuschauer ruhig gaffen. Schieße erst und denke später, sonst brauchst du noch Sanitäter. Steig aufs Gas und komm, mach hin, sonst holen dich noch Kin und Gin. Diesmal ist kein Fehler drin. Ich geh meine Pflanzen gießen, ich hab da ein paar Windschattengewächse und dann setz ich mich ein bisschen vor am PC. Au revoir.
Danke, Pierre. Auch 1995 erschienen Fury 3 ist jetzt nicht das dritte Spiel zum Pferd, sondern es ist auch von Terminal Reality, aber von Microsoft gepublished. Auch wenn man das glauben mag, es gibt weder Fury 2 noch Fury 1. Es ist die gleiche Technik wie Terminal Velocity, die gleiche Engine. Es ist eigentlich alles wie bei Terminal Velocity. Es sind nur die Modelle austauscht, die Texturen und die Planeten sind andere. Sogar das Hauptmenü und alle Schriftarten sind gleich. 1996 gab es dann Hellbender, wieder von Terminal Reality, Publisher Microsoft, Sequel zu Fury 3, sehr von Descent inspiriert, denn jetzt kann man revolutionär in der Luft stehen bleiben und man kann auch durch komplexere Tunnelsysteme steuern, hat aber trotzdem immer noch unglaublich viel von Terminal Velocity. Wer Terminal Velocity nicht gespielt hat, hat offen gestanden nicht gar so viel verpasst. Das bedeutet nicht, dass Terminal Velocity ein schlechtes Spiel ist. Es ist aber nicht gar so gut gealtert. Das Spielprinzip ist schnell abgenudelt, es kommt wenig dazu, alles wiederholt sich. Es ist leider ziemlich repetitiv. Der Unterschied der Waffen ist teilweise nur optisch bis marginal, da viele Gegner sowieso nach einem einzigen Schuss bereits Geschichte sind. Cool ist aber die Sache mit den Tunnels und ja, ich bin ein Fan der Musik, weil sie Schwung ins Spiel bringt. Beobachten und einen Sale abwarten, am besten zur originalen DOS-Version greifen. Denn auch wenn Terminal Velocity vielleicht etwas repetitiv ist, man kann es wirklich immer wieder für so 10 Minuten, 15 Minuten spielen. Und es ist ein Spiel, da macht es auch gar nichts, wenn man vielleicht wieder von neu beginnt. Damals haben mir bei Terminal Velocity die gerenderten Zwischensequenzen gefehlt. Und irgendwie habe ich mich auch ein bisschen anders an das Spiel erinnert. Und ich hatte auch keine Anleitung. Ich bin draufgekommen, ich hatte ja gar nicht das Spiel, ich hatte die Shareware-Version. Ja, so blöd kann man sein. Hat aber trotzdem viel Spaß gemacht und die Musik war cool. Und ja, das war's eigentlich. Zu mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Es war schnell durch, weil es war nur die erste Episode. Heute spielt sich Terminal Velocity immer noch gut. Zugegeben, an die Bildschirmauflösung von 640x480 muss man sich wirklich gewöhnen, man muss es mögen, aber dann geht's schon. Für, wie gesagt, ein, zwei Runden zwischendurch macht's immer noch Spaß. Man muss dann nicht unbedingt die Nostalgiebrille aufhaben, auch wenn man Terminal Velocity damals nicht gespielt hat. Man kann ihm schon eine Chance geben, wenn man allerdings etwas gegen schlecht gealtete 3D-Grafik hat. Und die ist nicht gut gealtert, dann tut's vielleicht auch ein Video. Es gibt aber Terminal Velocity trotzdem immer noch zu kaufen. Das DOS-Original auf GOG, die Boosted Edition ebenfalls auf GOG, habe ich als kostenloses Update gekriegt, weil ich das Original gehabt habe. Und die Boosted Edition gibt es auch auf Steam, für Xbox und für PlayStation und Nintendo Switch. Ob es immer noch so ist, dass man kostenlos die Boosted Edition bekommt, wenn man das Original auf GOG kauft, oder vielleicht auch umgekehrt, wenn man die Boosted Edition auf GOG kauft, dass man das Original dazu kriegt, kostenlos, ich weiß es nicht. Ihr könnt es ja probieren. Die Boosted Edition ist so lala. Die hat Licht, aber sie hat auch viel Schatten, aber wenig Nebel. Die Auflösung ist hochgeschraubt und das Bildformat ist auf Monitore angepasst, die man heute benutzt, nicht mehr 4:3. Und damit wird brav geworben. Die Sichtweite ist auch erhöht und auch damit wird brav geworben. Es gibt natürlich im Original einen Nebel, weil, naja, es ist ja von 486er gelaufen und die waren jetzt nicht so stark, dass man keine Ahnung wie weit nach hinten schauen kann. So wie halt damals üblich, es hat einen Nebel gegeben und da ist dann langsam die Umgebung reingefadet. Hat auch einiges zur Stimmung im Spiel beitragen. Also das war jetzt nicht negativ, aber sie wollten halt irgendwie sagen, ja, wir haben es modernisiert, also ist jetzt die Sichtweite höher. Das heißt aber nicht nur Vorteile. Es klingt zwar irgendwie supi, aber naja. Man sieht jetzt einmal Gegner und die Umgebung trotzdem immer noch aufpoppen, weil bis ins Unendliche sieht man nicht nach hinten und der Nebel ist halt ganz weg und nicht nur nach hinten verschoben worden. Problem 2, und das macht das Ganze ein bisschen, ja, schwachsinnig. Viele Gegner sind schon auf der Karte platziert. Ist so vom Kartendesign her. Bei den Karten übrigens, die sind riesengroß. Man kann da schon einiges an Zeit verbringen, einfach die Gegend zu erkunden, weil, das habe ich ganz vergessen, bei Terminal Velocity hat man überhaupt keinen Zeitdruck. Es gibt keinen Treibstoff, der ausgehen kann. Es gibt kein Zeitlimit, das ablaufen kann. Also man kann sich da wirklich wunderschön Zeit lassen und die Gegend erkunden. Ja, und die Gegner. Die, wie gesagt, teilweise auf der Karte schon vorplatziert sind. Und wenn die Gegner uns sehen, man also in einen gewissen Radius kommt, dann werden sie auf uns aufmerksam, starten los und greifen uns an. Jetzt sieht man allerdings weiter als vorher. Man sieht auch die Gegner viel früher. Die Gegner sehen aber uns nicht früher. Also ist es so, dass die Gegner jetzt stehend in der Gegend herumschweben. Und erst wenn wir diesen Punkt erreichen, den man auch in der alten Version erreicht hat und den Gegner in der alten Version sehen würde aufgrund des Nebels, dann starten sie los. Das macht das Spiel schon ein klein wenig leichter, weil die warten eigentlich nur drauf, von uns abgeschossen zu werden. Und welcher Volltrottel ist auf die geniale Idee gekommen, die Sicherheitsabfrage Return to Menu, Yes or No zu entfernen? Es ist mir nicht nur einmal passiert, dass ich das Spiel speichern wollte oder ins Optionsmenü gehe. Und wie macht man das üblicherweise? Man drückt auf Escape. Bei Terminal Velocity drückt man dazu aber O für Optionen. Oder was, P für Pause? Wurscht, die zwei Tasten sind eh nebeneinander. Oder P. Auf keinen Fall allerdings Escape. Mit Escape kommt man ins Hauptmenü und im Original wird man gefragt, bist du dir sicher? Willst du wirklich ins Hauptmenü? Und in der Boosted Edition kommt man ins Hauptmenü. Das Spiel wird beendet. Ich hab gedacht, ich zog aus. Ich bin beim ersten Endgegner. Ich drücke Escape. Wuff. Hauptmenü. Wieder neu starten. Verdammte Scheiße. Es ist trotzdem kein schlechtes Spiel. Aber wenn man schon das Original hat, braucht man es nicht unbedingt. Oder man hat es vielleicht eh, weil man es auf GOG gekauft hat. Der Controller Support, der soll übrigens echt scheiße sein. Kann ich nicht sagen, ich habe es nicht mit Controller gespielt. Man kann es aber, zumindest am PC, rein mit der Tastatur spielen, mit Maus und Tastatur, mit Joystick und Tastatur oder mit dem Controller. Wie gesagt, ich kann nicht sagen, ist er wirklich scheiße, der Controller-Support. Ich habe es selber nicht probiert, nur gelesen, aber vielleicht, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man zur PC-Version greifen. Gar so groß sind die Anforderungen ja nicht. Sollte also am beschissensten PC laufen. Habt ihr eine Idee, welches Spiel Pia sucht? Dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung mitgestalten. Folgt mir auf Instagram @pixelbeschallung, kommt in den Discord, discord.pixelbeschallung.at. Oder ihr schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Dort findet ihr mehr Infos und auch alle Links, wie ihr mich erreichen könnt. Die Highscore-Liste, den Link zum Discord. Ihr findet dort auch die Links, wie ihr mich unterstützen könnt. Es kommt langsam die weihnachtliche Zeit des Gebens. Ich höre schon auch, wenn ihr es machen wollt, wie der Gimpleman zum Beispiel oder wie Olli. Wenn ihr einfach Spiele habt, die ihr nicht mehr braucht und sie verstauben bei euch. Bei mir sind sie gut aufgehoben, sie werden gespielt, sie kriegen einen Ehrenplatz im Regal und vielleicht kommen sie auch einmal in einer Episode vor. Und Poldis Weisheit Nummer 149, lieber ein C64 am Kopf als ein Flashlight. Es war mir ein Volksfest.
Meine Damen und Herren, wir nähern uns dem Ende des Podcasts. Bitte bleiben Sie sitzen, bis wir sicher oder zumindest vollständig zum Stillstand gekommen sind. Danke fürs Mitfliegen und denken Sie daran, bei Terminal Velocity Airlines landen nur die Besten. Alle anderen verteilen sich weiträumig.